Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Und wir, das sind heute nicht Anne und ich, sondern Antonia und ich. Hallo Toni, hi.
Hallo.
Hallo Toni, total cool. Hallo. Wir sind also mal ein neues Gespann heute mal und wir haben uns natürlich wieder einen tollen Gast eingeladen, ist ja klar. Und wir sprechen heute über das Landleben, über das idyllische Landleben. Wir gehen mal gedanklich Richtung Bauernhof, weil wir haben eine wunderbare Autorin zu uns eingeladen, nämlich die Susanne Kiss. Hallo Susanne.
Hallo, freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Hallo. Wir freuen uns auch, dass du unser Gast bist, dass wir dich mal so ein bisschen interviewen dürfen zu dem, was du tust, was du machst, was dir Freude macht. Und so ganz kurz vorgestellt, ich habe ja den Bauernhof eben schon erwähnt, sie ist auch auf einem Bauernhof aufgewachsen, hat eine Lehre zur Buchhändlerin gemacht, aber du hast ja selber auch mal geschrieben, Kartoffeln und Kühe haben dich irgendwie dein ganzes Leben lang begleitet, das darfst du gerne gleich nochmal ein bisschen erzählen. Und genau, und du bist verheiratet, hast 3 Kinder und wir erwischen dich jetzt im Urlaub. Ich hoffe, du hast schönes Wetter.
Ja, tatsächlich scheint heute mal die Sonne, obwohl wir in der letzten Zeit ein bisschen nicht so gutes Wetter.
Ah, okay. Also ich wünsche uns allen, dass es noch irgendwie ein bisschen Sommer wird. Also wir jetzt hier so in Stuttgart sind auch noch nicht so richtig glücklich mit bisschen wenig Sonne und viel zu dicken Pullis an. Wir hoffen auch sehnständig, dass es noch besser wird oder dass der Spätsommer ganz irre wird, ja. Genau, es ist so ein bisschen, ist es ja tatsächlich so ein Trendthema. Vielleicht ist das auch ein Stück weit Corona-Gedanke, keine Ahnung. So dieses raus aufs Land, die Idylle, das Landleben, ja, so stellt man sich das ja vor. Und so richtig sieht man aber, glaube ich, nicht, was für Arbeit dahinter steckt, ja, oder wie der Alltag so ist. Du hast gesagt, es hat dich schon immer begleitet und der Name deines neuen Buches deutet ja auch ein bisschen in die Richtung, also Kartoffel, Kühe und andere Katastrophen. Wie muss man sich das vorstellen? Du bist auf einem Bauernhof aufgewachsen und lebst auch noch auf einem, oder?
Nein, ich lebe nicht auf einem Bauernhof, aber in Sichtnähe. Also ich kann hier aus dem Fenster gucken und ich weiß nicht, ob ihr es jetzt hört, weil aktuell fährt gerade ein Traktor draußen vorbei. Man kann es vielleicht
jetzt,
brummen
du
hören.
Sagst.
Das ist mein großer Bruder, der unseren Bauernhof übernommen hat. Und da bin ich auch sehr froh drüber, dass er den Bauernhof übernommen hat, weil als Kind habe ich es sehr geliebt, als Jugendliche war ich nicht mehr ganz so begeistert, weil ich da begriffen habe, dass Bauernhof immer bedeutet, ne? Ob Montag, ob Freitag, ob Samstag, ob Sonntag, ob Feiertag, das ist dem Feld egal, das ist den Kartoffeln egal, das ist den Kühen egal. Man muss immer ran. Aber es hat natürlich auch seine schönen Seiten. Aber es ist, also wie das Leben so in Wirklichkeit ist, in meinem Roman habe ich ja die Figur Lukas, der Landwirt vom Nachbarhof. Und so seine Sicht, was er erzählt und was er sieht, das ist, entspricht so dem, wie ich auch das Landleben wahrgenommen habe. Und ich bin heute froh, nah am Bauernhof zu wohnen. Aber trotzdem, dass mein Bruder es übernommen hat, macht mich auch sehr glücklich, weil ich so die Entscheidung treffen kann, ich möchte mal mithelfen, ich muss aber nicht unbedingt. Und ich kann auch mal sonntags sagen, nee, ich lege jetzt die Füße hoch und kann.
Das wollte ich gerade fragen, ne? Ob du da auch noch mitmachst, ob du da eingebunden bist in irgendeiner Art und Weise.
Also es ist tatsächlich so, dass wir jetzt Corona-bedingt nicht, aber sonst haben wir immer einmal jährlich ein sehr großes Hoffest, wo ich immer die komplette Küche schmeiße. Also dann gibt's Kartoffelsuppe und dann koche ich an 2 Tagen. So, kennt ihr diese großen Einkochkessel, wo so Gulaschsuppe drin ist, wo so 20 Liter reinpassen? Davon koche ich dann so 8 Töpfe Kartoffelsuppe und noch Reibekuchen.
Was?
Und alles, ja.
Oh Gott. Aber du schnippelst die Kartoffeln nicht selber, oder?
Nee, dafür haben wir mittlerweile eine Maschine. Also wir haben damit gestartet, als ich 12 war. Und da haben wir noch alles selber gemacht. Wir haben alles geschält und alles geschnibbelt. Und mittlerweile ist es so, es wird geschält und ja, so ein bisschen grob vorschneiden müssen wir es schon, aber der Rest wird dann, ist alles automatisiert mittlerweile.
Boah, weil für Reibekuchen, weil du es gerade so nebenher so ganz kleines bisschen so erwähnt hast, sag ich mir, Reibekuchen, das ist ja für solche Mengen, das ist ja ein unglaublicher Aufwand, ja.
Hast du denn dann jemanden, der dir hilft? Macht ihr das dann alle zusammen?
Also meine Mutter hat 11 Geschwister. Ja. Und wir haben also eine sehr große Familie und da wird dann auch geholfen. Und dann ist es so, dass meine Patentante hilft dann meistens mit in der Küche und noch eine weitere Tante. Also wir sind dann meistens zu dritt oder zu viert in der Küche und dann gibt's Freunde, Bekannte, die hinter der Theke stehen. sonst kann man das auch nicht schaffen. Mhm. So ein großes Fest. Ja, aber jetzt ist, wie gesagt, Corona-bedingt leider die letzten ausgefallen.
Aber du hast ja eben auch gesagt, so als du dann so Jugendlicher warst, war das für dich nicht mehr ganz so toll auf dem Bauernhof. Also da hast du ja auch eher so die kritischen Punkte gesehen. Das heißt aber, du warst von Kind an, warst du da schon eingespannt. Ja. Also du hast schon einfach auch gemerkt und gewusst, was es bedeutet, oder?
Ja, schon. Aber als Kind ist es trotzdem, sieht man es anders, ne? Also als Kind war ich zum Beispiel total stolz, wenn meine Eltern gesagt haben, du gehst jetzt alleine die Kühe holen. Und dann bin ich da mit 6, 7 Jahren alleine auf die Wiese gestapft und habe eben mal so 6 bis 8 Kühe nach Hause getrieben. Ne? Das war so das Natürlichste von der Welt. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Wenn ich das heute sehe, meine große Tochter, die ist jetzt 9 und ich denke, ich würde jetzt einfach mal sagen, komm, geh mal die Kühe holen. Das sind so ganz unterschiedliche Welten. Also früher war das Leben dann auch so mit, also es war so dieses Gefühl von Freiheit. Ne? Also später ist mir dann eher so dieser Arbeitsfaktor dahinter bewusst geworden. Bis dahin fand ich es einfach nur schön, dass ich so mit so einer Aufgabe betraut wurde.
Mhm. Und wie kam es denn dazu, dass du dich so ein bisschen wegbewegt hast, so vom Bauernhof? War das dann irgendwann, als du angefangen hast zu arbeiten, oder?
Also es ist schon ein bisschen dadurch gekommen, dass ich dann auf die weiterführende Schule, aufs Gymnasium nach Bonn-Bad Godesberg gegangen bin. Was von hier aus auch nochmal eine gute Fahrt ist. Und das war plötzlich so die große Stadt. Also ich meine, wer jetzt Bad Godesberg kennt, der lacht jetzt und sagt, Bad Godesberg, die große Stadt. Aber für so ein Landei wie mich war Bad Godesberg die riesengroße Stadt. Und da habe ich dann plötzlich ein ganz anderes Leben kennengelernt. Durch meine Klassenkameradinnen. Mhm. Ich war auf einer Mädchenschule, auf einer reinen. Okay. Ja. Das ist auch nochmal ein Thema für sich.
Ich stelle mir auch was vor.
Heute ist sie gemischt, aber zu meiner Zeit war sie nur reine Mädchenschule. Aber dadurch habe ich einfach nochmal ein ganz anderes Leben kennengelernt und auch wahrgenommen. Und auch dann fängt man plötzlich auch an, das eigene Leben in Frage zu stellen. Auch wenn man so in die Pubertät kommt, stellt man ja eh alles in Frage. Und wenn man dann noch so einen krassen Unterschied hat zwischen Stadt und Land, dann nochmal dreimal. Und dann entwickelte sich das langsam in die Richtung, dass ich das erstmal, ja, ne, als Jugendlicher findet man ja sehr viel, sehr uncool. Und ich fand das Landleben furchtbar uncool. Und dementsprechend war dann auch meine Haltung gegenüber meinen Eltern, wenn sie dann wollten, dass ich noch was helfe, ablehnender Art. Und ja, aber das, ich denke, das ist so ein normales Thema unter Jugendlichen. Mhm. Das hat man, glaube ich, in jeder Familie, in jedem Berufszweig. Ja, aber es hat ja auch wieder eine Rückbesinnung stattgefunden von meiner Seite aus.
Wann kam denn die? Weil ich meine, du hast ja nach der Schule, bist du erstmal Buchhändlerin geworden,
nee,
ne?
Tatsächlich nicht. Nee? Tatsächlich habe ich zwischen der Schule und der Ausbildung zur Buchhändlerin nochmal einen Zwischenstopp auf einem Bauernhof eingelegt. Und zwar war es, ja, doch, weil ich wollte immer studieren. Also mein großer Traum war es, zu studieren. Und das Abitur hat mich aber so gestresst, dass ich nach dem Abi gesagt habe, ich will alles, aber bestimmt jetzt nicht studieren. Ich habe jetzt die Nase voll vom Lernen. Ich möchte nicht. Und mir war schon immer klar, ich möchte aber kein Loch im Lebenslauf haben. Also ich möchte nicht einfach irgendwo rumsitzen und dann später gefragt werden, was haben Sie denn gemacht in dieser Zeit? Für Ausbildungsstellen war ich schon zu spät. Und dann habe ich geguckt, was gibt es so? Und dann bin ich durch Zufall auf das sogenannte FÖJ aufmerksam geworden. Das FSJ kennen viele. Das ist das Freiwillige Sozialjahr. Ja. Und das FÖJ ist das freiwillige ökologische Jahr. Und das kann man auf Biobauernhöfen, auf sonstigen machen. Und ich hatte dann halt gerade noch so eine Stelle bekommen auf einem Biobauernhof in Rösrath bei Köln. Und dann habe ich, weil ich gedacht habe, komm, ich komme vom Land, ich weiß, was die Arbeit bedeutet, das kriege ich für ein Jahr hin und dann habe ich kein Loch im Lebenslauf. Und dann war ich auf diesem Biobauernhof. Und tatsächlich hat das jetzt auch ein bisschen auf den Roman abgefärbt. Es gibt im Roman eine Szene, wo Lukas Buschbohnen erntet. Und ich musste nämlich auf diesem Bio-Bauernhof Tage um Stunden Buschbohnen ernten. Und ich musste das irgendwie verarbeiten, deswegen habe ich das in den Roman mit reinfließen lassen.
Am besten so.
Ja.
Ist da irgendwas speziell eigentlich dabei beim Buschbohnenernten?
Ja, tatsächlich ist es so, dass Buschbohnenernten sehr mühsam ist. Also man kann nicht wirklich knien, aber man kann auch nicht stehen, weil die halt nur so kniehoch sind. Man muss also die ganze Zeit so hocken. Und dann ist es so, dass das Buschbohnen dieselbe Farbe haben wie Blätter und alles drumherum. Also man muss sich unglaublich konzentrieren, wie den ganzen Busch wirklich so durchwühlen mit den Händen, bis man die Bohnen hat. Und da muss man die mit dem Fingernagel abknipsen. Und wenn man mal so 300 Buschbohnen mit dem Fingernagel abgeknipst hat, dann wird das auch, ne, das wird halt wund. Und das hört sich jetzt an wie mi, aber es ist, wenn man mehrere Wochen, jeden Tag, 5 Stunden am Tag oder 8 Stunden am Tag Buschbohnen erntet, dann weiß man.
Also du hast jetzt auf jeden Fall eins geschafft, dass ich vor Buschbohnen, wenn ich sie kaufe, größte Hochachtung haben werde. Das ist echt unglaublich.
Ja.
Oh mein Gott. Und
während ich eben
dieses Jahr... Okay, verständlich, dass du das aufgearbeitet hast, ja.
Und während ich dieses Jahr da war, habe ich mir dann erstmal so für mich die Frage gestellt, was möchte ich denn machen? Und war noch so völlig planlos. Und dann hat eine Freundin von mir, die hat in der Zeit ein Praktikum in der Buchhandlung gemacht. Und die hat mir davon erzählt und habe ich gedacht, hey, das ist doch eigentlich genau das Richtige für mich. Ich lese gerne, ich habe schon immer gern gelesen, Bücher. Ich bin gerne in Buchhandlungen gegangen und dann habe ich mich einfach bei verschiedenen Buchhandlungen beworben und so bin ich Buchhändlerin geworden.
Cool.
Das, aber manchmal ist das so, ne, dass einen so Gespräche inspirieren und dann plötzlich denkt man, ey, ja klar. Ja, und dann bist du das denn geblieben?
Buchhändler? Ja. Also offiziell.
Also ich meine, die Ausbildung hast du ja, aber ja. Hast du den Beruf dann auch, übst du den aus oder hast du ihn ausgeübt?
Ich habe ihn ausgeübt, im Prinzip, bis ich in den Mutterschutz gegangen bin mit meiner großen Tochter. Dann war ich sehr lange im Mutterschutz und habe immer nur so nebenbei auf Minijob-Basis den Online-Shop der Buchhandlung mitbetreut und bin jetzt tatsächlich seit Februar diesen Jahres in Verlag gewechselt, einen kleinen, die aber nur wenig Bücher nur produzieren, sondern mehr Kerzen und Bronzen und solche Dinge.
Okay, ist ja auch was sehr Spezielles. Ne? Was hat dir denn an deinem Job, also als du ihn dann ja wirklich auch gemacht hast, was hat dir denn da so am meisten Spaß gemacht?
Als Buchhändlerin am schönsten ist natürlich, wenn die Kunden kommen und suchen etwas, in Romane, Leseempfehlungen und man trifft den Nagel auf den Kopf. Und die kommen wieder und fallen einem fast um den Hals, weil sie so begeistert sind, dass man so genau den Lesegeschmack getroffen hat und wollen dann natürlich die nächste Empfehlung. Die stehen dann an der Kasse und sagen, nee, ich warte auf ihre Kollegin. Die weiß genau, was ich lesen möchte. Das ist immer so das Schönste. Und so hatte aber jeder von uns Kollegen in Bonn-Bad Godesberg, habe ich auch die Ausbildung gemacht und lange gearbeitet, jeder hatte so seine Kunden, die dann kamen. Und das ist einfach so das Schönste gewesen. Natürlich ist auch sehr schön, dass man als Buchhändler vorab sehr viel zu lesen bekommt, was noch nicht auf dem Markt ist. Das ist immer so eine Besonderheit. Als Azubine hat man sich natürlich darum geprügelt, wer das nächste neue Leseexemplar bekommen darf und mit nach Hause nehmen darf. Aber das ist dann so im Laufe des Arbeitsalltages ein bisschen abgeschwacht. Also zum Schluss musste ich nicht immer sofort in erster Linie stehen, wenn die neuen Leseexemplare kamen, sondern konnte dann halt auch in Ruhe abwarten, bis es wieder zurück war und ich es lesen konnte.
Wie bist du dann zur Autorin geworden? Wie war dann da so der Weg? Hast du dir dann irgendwann gesagt, na, jetzt möchte ich selber auch mal veröffentlichen? Oder hat dich irgendwas besonders inspiriert?
Ja, tatsächlich hat mich etwas inspiriert. Also es ist so, wie es bei vielen Autorinnen und Autoren ist. Also ne, die sagen alle, und das ist auch wirklich so, ich habe schon immer geschrieben. Also ich habe als Kind, habe ich für meine Mama so kleine Bildgeschichten gemalt. Die habe ich ihr abends immer aufs Kopfkissen gelegt, damit sie die sieht, wenn sie ins Bett geht. Also mehr so Comics eigentlich, ne? Und ich kann nicht gut zeichnen, aber meine Mama fand sie immer gut. Dann habe ich mit 13 die Outsider gelesen und war so fasziniert davon, dass die Autorin nur 14 Jahre alt war, als sie das geschrieben hat, und habe gedacht, ja, ich schreibe jetzt einen Roman und den veröffentliche ich mit 13, dann bin ich noch besser. Und das ist natürlich grandios in die Hose gegangen. Das hat nie mehr als 2 Kapitel geschafft, das Ding. Das war einfach, weil es nicht durchdacht war. Dann habe ich es sehr lange schleifen lassen, immer mal hier und da eine Kurzgeschichte, irgendwelche kleineren Sachen notiert, aber nie wirklich geschrieben. Und dann habe ich 2018 durch Zufall von der 7-Plot-Punkt-Struktur erfahren. Und das war für mich so eine Erleuchtung, weil ich endlich hatte ich was in die Hand bekommen, womit ich das planen kann. Weil ich hatte sonst einfach drauf losgeschrieben und es gibt Autoren und Autorinnen, die können das. Ich kann es nicht. Ich muss planen. Ich muss von vornherein wissen, welche Punkte kommen in der Geschichte, wo muss ich dahin. Mhm. Ich habe mich dann in dieser 7-Plot-Punkt-Struktur eingelesen und hatte dann beschlossen, ich mache mal einen Proberoman. Und den habe ich dann tatsächlich komplett fertig geschrieben. Und dann gab es kein Halten mehr.
Und was ist diese 7? Ich höre das jetzt auch zum ersten Mal.
Das ist von Dan Wells, einem amerikanischen Romanautor. Und die geht eben so, dass du den Roman in 7 Punkte aufteilst, was natürlich jetzt erstmal schon klar der Name sagt. Aber das Spannende ist, du fängst als ersten Punkt, den du planst, mit dem Ende an. Du planst zuallererst das Ende. Dann planst du als genaues Gegenteil den Anfang. Dann planst du die Mitte und dann planst du die restlichen Punkte drumherum. Also da gibt es so ein genaues Schema, wie man die plant. Aber man geht eben, das ist das Wichtige, man geht vom Ende aus. Man weiß also schon, bevor man anfängt zu schreiben, wie das mal enden wird. Ja, und das war, ich glaube, das war so das große Problem, was ich hatte, dass ich nicht wusste, wie es enden soll.
Wenn du das jetzt aber so sagst, dann klingt das ja eher, ist das dann auch für Reihen möglich? Also wenn man dann jetzt, wenn du sagst, irgendwann möchte ich jetzt noch mehr Teile schreiben oder ich habe noch mehr Ideen, kann man das dann da auch darauf anwenden, dass man sagt, so ist wirklich dann das Finale und dann bricht man das runter?
So gesehen ja, also mit einer Trilogie ist es am einfachsten, weil dann sagst du, das Ende ist Band 3, die Mitte ist Band 2, der Anfang ist Band 1 und dann musst du aber für jeden nochmal eine eigene 7-Punkt-Struktur machen. Also es geht schon, ob es jetzt für noch mehr Bände geht, das weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert.
Super spannend. Und dann hast du damit deinen ersten Roman geschrieben, deinen Proberoman.
Genau, mein Proberoman. Ja, dann war ich ein bisschen, wie soll man denn sagen, naiv und war der Meinung, ich habe den fertig geschrieben und der ist super und ich biete den mal überall an. Und es war natürlich zur einen Hälfte das große Schweigen im Wald und zur anderen Hälfte kamen die Standardabsagen, die natürlich immer ganz besonders wehtun, wenn da nur so ein Standardschreiben kommt. Man weiß, es ist nur Copy-Paste eingefügt. Und dann hatte ich mittlerweile schon angefangen, Roman 2 und Roman 3 zu schreiben. Und dann ist mir auch mit etwas Abstand doch sehr bewusst geworden, dass Roman 1 von der Idee her gut ist, von der Umsetzung alle Anfängerfehler hat, die man so machen kann. Und dass das kein großes Geheimnis ist, dass der abgelehnt worden ist. Und dann habe ich ihn gut und tief in der Schublade verstaut. Da liegt er auch noch und wartet darauf, dass ich mal Zeit habe, ihn gut und ordentlich zu überarbeiten.
Und Kartoffeln, Kühe und andere Katastrophen ist jetzt Nummer
3.
Okay. Und denkst du da über eine Fortsetzung nach?
Nein, eigentlich nicht. Also ich denke, es gibt eine Nebenfigur in dem Roman, die ich persönlich sehr lieb gewonnen habe, für die ich mir vorstellen könnte, einen eigenständigen Roman zu schreiben. Aber geplant habe ich nichts.
Und das Setting, wird das nochmal so vorkommen? Also Bauernhof, Landidylle, was auch immer?
Da bin ich mir auch nicht so sicher, muss ich ehrlich sagen. Weil ich jetzt so ziemlich alles, ne? Ich meine, ich habe die Buschboden verarbeitet. Was kommt da noch?
Jetzt, wo du es sagst. Ja, klar.
Hast du denn sonst andere, weitere Bauernhof? Was sind denn da noch so die Inspirationen dafür gewesen? Also klar, das Bauernhof-Setting, gab es noch so ein paar andere Details? Oder war das dann eher so ein, ach ja, das ist, also Bauernhof ist schön und darum baue ich dann die Geschichte auf. Also was hat dich inspiriert?
Nee, tatsächlich kam das irgendwie alles zusammen. Also es war mir klar, also Stella ist ja, also die Hauptfigur ist ja Modedesign-Studentin. Und das wollte ich gerne einbauen, weil ich persönlich in meiner Freizeit gerne nähe und wollte das sehr gerne einbauen, einfach dieses Element mit der Nähmaschine und dem Nähen und dem allen drumherum. Und so kam dann eins zum anderen. Dann habe ich mir halt überlegt, wenn so eine Modedesign-Studentin eine Affäre mit ihrem Professor hat und die fliegt auf, was würde sie dann machen? Und dann kam mir plötzlich die Idee von einem Bauernhof, den sie geerbt hat. Und so baute sich das wirklich so Stück für Stück umeinander auf und die Geschichte war sehr schnell klar.
Das ist ganz schön. Ja. Du hast jetzt ganz viel Persönliches ja eigentlich reingesteckt, ne, in deinen Roman. Da ist ja sehr viel von dir, von deinen Erlebnissen und.
Ja, aber ich denke, das ist normal. Also man, ne, wer, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendjemand hat mal gesagt, man kann nur über Dinge schreiben, die man kennt.
Mhm. Ja, das habe ich auch mal gelesen. Deswegen, das hat mal, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Autor hat mal gesagt, dass er deswegen immer ein Buch dabei hat, wo er sich so die ganzen Begebenheiten so über den Tag, also wenn, ja, uns passieren ja allen also tausend Sachen, ne, wenn man unterwegs ist und so. Und auch sonst so im Alltag, dass der hält alles fest, also in so einem extra Notizbuch, um das dann halt zu verwenden, wenn es dann um Geschichten geht, ja, um so Rollen und so Modelle halt, ne? Ja, sehr cool. Also das heißt aber, also du hast jetzt ja durchaus Erfolg mit dem Buch. Das ist ja eine ganz schöne Geschichte eigentlich, wie sich das jetzt so entwickelt hat. Hast du da jetzt nicht irgendwie, so wie man so schön sagt, so Blut geleckt und sagst, jetzt geht's weiter, jetzt kommt das Nächste?
Ja, ich muss mal gucken, weil ich ja auf der anderen Seite im Dezember ja noch eine Veröffentlichung anstehen habe. Deswegen müsste ich jetzt erstmal auch Zeit finden, noch mehr zu schreiben. Und bei dieser anderen Veröffentlichung schreibe ich auch gerade an der Fortsetzung. Und ja, da muss ich gucken, wo ich das zeitlich reinpacken kann.
Ja, aber da passiert viel, also schreiben, ne? Also bist du ja dann schon sehr, sehr aktiv. Das ist ja sehr cool.
Hättest du auch mal Lust, dich in einem anderen Genre auszuprobieren, weil du ja sehr jetzt in dem Bauernhof, idyllisch, so Romance-Bereich bist. Würdest du sagen, du als Autorin möchtest auch mal was anderes ausprobieren?
Ein Krimi zum Beispiel?
Ja, Cozy Crime habe ich tatsächlich auch eine Idee, zumindest in der Schublade liegen, die noch darauf wartet, dass ich Zeit finde, sie zu schreiben. Und dieser erste Roman, von dem ich erzählte, der ist zum Beispiel Urban Fantasy, also Romantasy im weitesten Sinne, aber auch nochmal ein ganz anderes Thema, eine ganz andere Richtung. Ja, ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, auf dem Buchmarkt mit verschiedenen Genres zu jonglieren. Das wird oft nicht so gerne gesehen, wobei ich denke, wenn man es schreiben kann, warum nicht, ne? Ja, aber da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich habe mir jetzt für den Winter vorgenommen, da habe ich ein paar Monate hoffentlich Zeit, dass ich dann eben diese Urban Fantasy überarbeite und dann mal schaue, ob die ein schönes Zuhause findet.
Klingt auf jeden Fall gut, ja, genau. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen was so zu deinem Werdegang ja uns ja auch erzählt und dass es ja nicht so ganz so glatt gelaufen ist, sondern bis zu diesem Punkt, wo du dieses System auch entdeckt hast. Hast du denn für andere Autoren oder werdende Autoren vielleicht einen Tipp, wenn die sich mit dem Gedanken tragen, so wie du früher starten?
Also mein größter Tipp heißt eigentlich nicht aufgeben. Denn also ich habe das Gefühl, dass viele dann einfach so nach den ersten 2, 3, 10, 15 Absagen einfach einknicken und sagen, ach nein, das bringt nichts. Und ich denke wirklich, und vor allen Dingen immer weiter schreiben. Also ich sehe es ja auch selber. Ich verbessere mich mit jedem Buch, mit jedem Text, den ich schreibe, werde ich besser in der Ausdrucksweise. Also wenn ich jetzt selber meinen allerersten Roman angucke, dann sehe ich diese ganzen Fehler, die ich damals nicht wahrgenommen habe. Und das nächste natürlich viel lesen. Viel lesen, viel in dem Genre lesen, was man schreiben möchte, um einfach ein Gespür zu bekommen, was das Genre ausmacht und was wichtig ist und was vielleicht Punkte sind, die man selber anders machen möchte, aber auch.
Sehr gute Tipps.
Ja, weil ich denke halt wirklich, also dass es halt den einen oder anderen gibt, der halt einfach zu früh aufgibt. Ja. Es ist natürlich ein bisschen dem geschuldet, glaube ich jetzt. Also du hast es vorhin ja auch erwähnt, da kriegt man halt so Absagen dann mit so Standardsätzen. Das ist natürlich jetzt, ja, das bringt einen ja nicht weiter. Ja, du kriegst halt eine Absage, weißt jetzt nicht, woran hing es denn jetzt? Ja, was ist es jetzt? Wenn du jetzt sagst, rückblickend siehst du das schon, ja, aber in dem Moment hast du es ja auch nicht sofort gewusst, woran das jetzt liegt. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen dem auch geschuldet, dass man dann sagt, okay, das ist alles nichts. Dabei ist vielleicht die Idee total toll. Und es hängt vielleicht nur an so zwei Kleinigkeiten oder so, die man ja, wo man ja dran wächst, wenn man daran arbeitet, ne? Also insofern, ja, finde ich schön, dass du das sagst. Nicht aufgeben, genau. Das geben wir so auch gerne weiter, genau.
Ich meine, das ist ja auch sicherlich frustrierend, wenn die ganze Zeit irgendwelche Absagen kommen und, einerseits man weiß nicht, woran es liegt und andererseits ist man dann selber einfach so geknickt, dass man dann gar nicht die Motivation findet, weiterzuschreiben. Und es ist schade, wenn dann sowas in der Schublade liegt und man sich denkt, oh, was hätte denn draus werden können? Also es ist dann schon sicherlich gut, wenn man ein bisschen Feedback bekommen könnte noch. Ja,
wobei ich auch verstehen kann, dass die Verlage und die Agenturen nicht jedem der 1000 Ansendungen, die sie bekommen, ein entsprechendes Feedback zu geben. Also das kann ich auch gut verstehen. Und aber das ist so ganz am Anfang sieht man das ja gar nicht so. Man weiß das noch gar nicht so. Und deswegen habe ich auch mit der Zeit gelernt, auch die Standardabsagen, auch die gar keinen Absagen, wo es dann schon auf der Webseite steht, wenn es nach einem halben Jahr keine Antwort kommt, ist es eine Absage. Oh. Das einfach alles unter einem anderen Gesichtspunkt zu sehen. Die hassen ja nicht mich persönlich, sondern es ist einfach der vielen Arbeit geschuldet, dass da nichts Entsprechendes kommt. Ich glaube, man muss da wirklich, wenn man das entsprechend einordnen kann und versucht, ich weiß, es ist immer schwierig, wenn man den eigenen Text irgendwo hingibt, es nicht persönlich zu nehmen. Ich habe es auch oft schon sehr persönlich genommen, aber irgendwann lernt man damit zu leben und das anders wahrzunehmen.
Also ein Tipp war ja auch von dir, also das natürlich, aber auch eben viel zu lesen. Und damit sind wir ja so bei dem, was wir natürlich alle unsere Gäste fragen, was liest du eigentlich? Du hast doch bestimmt auch ein paar gute Empfehlungen, oder?
Ja, mit Sicherheit. Ich meine, klar, ne? Ich bin ja auch Buchhändlerin von Beruf.
Ja, genau.
Kann ich mal eben was aus dem Ärmel schütteln? Da kannst du mich jetzt zu jedem Genre fragen. Aber also, wenn jetzt ich selber lese tatsächlich am liebsten Fantasy. Deswegen war auch mein erster Roman Urban Fantasy. Und kann da jedem, der gerne Fantasy liest, eigentlich im Prinzip alles von Brandon Sanderson empfehlen. Wirklich alles. Okay. Das ist alles gut. Mhm. Und wenn ich jetzt in dasselbe Genre gehe wie jetzt Kartoffeln, Kühe und andere Katastrophen, dann muss ich natürlich sagen, so humorvolle Liebesgeschichten, die ich auch selber gern gelesen habe, sind die Bridget Jones Bücher. Mhm. Die Bücher sind immer ganz anders als die Filme, aber ich finde sie, man kann sie ruhig auch zu den Filmen lesen. Also finde sie echt super. Dann natürlich ist schon ein sehr altes Buch Mondscheintarif von Ildiko Kürti. Das habe ich mal als Buch von einer wunderbaren Fahrt von Hamburg nach Hause gehört. Es hat perfekt gepasst. Es war genauso lang wie die Fahrt nach Hause. Das, trotz Stau und allen und Umleitungen war es die beste Fahrt überhaupt.
Cool. Die schreibt und, auch sensationell, finde ich.
Und
das ist einfach heiter, locker.
Ja, eben. Es ist wirklich einfach angenehm. Und vor kurzem habe ich jetzt an der Leserunde teilgenommen und plötzlich verlobt gelesen von Fran Stewart, die auch erschienen ist. Und habe mich sehr gefreut, als ich durfte schon vorab in mein eigenes E-Book gucken, als das hinten als Empfehlung drin stand. Habe ich gedacht, oh, super. Das ist ja lustig. Was für ein Zufall, weil ich das auch echt super fand.
Cool. Die nehmen wir jetzt alle mit und die ihr uns zuhört, ihr wisst es, es ist sowohl in den Shownotes drin, als auch bei uns dann auf der Seite, seht ihr das, dass ihr da nicht lange suchen müsst nach den Büchern, genau, und das ist ja eine ganz ordentliche Bandbreite, was wir jetzt hier haben, also von Liebe über Fantasy, ja. Aber ja, der Mondscheintarif von der Ildiko ist wirklich, ja, das ist einfach ein ganz, ganz netter.
Das ist tatsächlich auch noch auf meiner Liste, weil ich habe da schon so viel Tolles drüber gehört und ich muss echt jetzt auch noch, muss ich noch lesen, auf jeden Fall.
Schön. Also ich sage jetzt einfach mal vielen Dank, Susanne. Das war jetzt echt schön, mal so ein bisschen einen Einblick so in dein Leben, in deine Arbeit zu bekommen und was dich so inspiriert und welche Bücher du schön findest, ist auch toll. Wir freuen uns jetzt einfach mit dir, dass du so ein tolles, schönes Buch rausgebracht hast und wir hoffen einfach, dass du beim Schreiben bleibst. Das sage ich jetzt einfach mal so.
Ja.
Und wenn ihr noch Fragen habt an Susanne, feel free. Also man findet sie auf jeden Fall über uns. Also wenn ihr könnt uns auch gerne einfach die Fragen schicken und wir reichen sie weiter. Und dann wünschen wir dir jetzt einfach einen guten Start. Hab jetzt noch einen schönen Urlaub. Also guten Start mit dem Buch. Bis ganz bald. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.